Herzlich willkommen zur 6. Folge des Kritik.de Podcasts aus Cannes. Heute ist Frauentag. Wir sprechen über die Filme von Céline Sciamma und Rebecca Zlotowsky. Also ist auch sogar französischer Frauenfilmtag. Und diskutieren werden Till Katrutzke, Philipp Schwarz, Frederik Jäger von Kritik.de, Alexandra Seibe vom Kurier und ich bin Hanna Pilatzik von Spiegel Online. Alexandra, erzähl uns doch mal Céline Sciamma. Mit welchem Film erleuchtet sie den Wettbewerb?
Der Film von Céline Sciamma heißt auf Französisch Portrait de la jeune fille en feu, also auf Englisch Portrait of a Lady on Fire. Und ich finde, in dem englischen Titel ist er schon so ein bisschen einen Verweis auf Jane Campion angelegt, aber das kann man natürlich auch noch besprechen, ob das die anderen auch so sehen. Es geht jedenfalls darum, dass Ende des 18. Jahrhunderts eine junge Frau zu einem Landhaus in der französischen Provinz geholt wird, um dort die Tochter des Hauses zu malen, zu porträtieren. Und die Idee dahinter ist die, dass dieses fertige Bild dann dem zukünftigen Ehemann dieser jungen Frau, an den sie verheiratet werden soll, einen milanesischen reichen Mann, überbracht wird und er dann diese Frau möchte, weil es ihm gefällt und sie dann heiraten kann. Und die Vorgeschichte ist die, dass sich diese junge Frau nicht malen lassen möchte, weil sie diesen Mann auch nicht heiraten will. Und daher muss sozusagen, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, die Malerin.
Marianne,
genau. Die Marianne muss also die andere Frau, die Eloise, quasi heimlich beschatten und dann quasi mit ihr Zeit verbringen und dann, wenn sie alleine ist, aus dem Gedächtnis heraus diese junge Frau zeichnen. Und im Zuge der Geschichte sozusagen enthüllt sich dann dieser Zusammenhang und die Eloise willigt dann ein, dass er sich wirklich zeichnen, also malen lässt, sitzt Porträt und zwischen den beiden Frauen steht dann eine Liebe, die insofern fatal endet, als dann die, darf man das spoilern? von der klar ist, dass sie angezählt ist, weil klar ist, die eine Frau muss heiraten und die andere geht zurück nach Mailand, zumindest kann man davon ausgehen.
Die Tragik ist klar in dem Film von Anfang an angelegt, also dass es irgendwie, dass die Liebe zwischen den beiden Frauen nicht zu einem Happy End führt, ist quasi so von der ersten Minute an sichtbar und man spürt aber auch in deren Begegnungen eben von Anfang an so Intensitäten und ich glaube, das ist so, was Sciamma hier vollzieht, ist so ein Aufbauen dieser Intensitäten. Zwischen den zwei Frauen und auf eine unheimlich minimalistische, aber sehr körperliche Art. Und ich finde, sie findet immer wieder großartige Bilder dafür, wie der Nähe überhaupt möglich ist und wie so eine Kettenreaktion entsteht. Und das ist so der Nukleus des Films für mich.
Vielleicht nur kurz zu der Ausstattung, weil du auch das Karge angesprochen hast. Es sind eigentlich nur drei Figuren in dem Film wirklich zu sehen. Die Räume sind schmucklos und die zwei Hauptfiguren haben nur zwei Kleider, die sie wechselweise anziehen. Also es ist eine wirklich minimale Ausstattung und das für einen Historienfilm.
Ja, also genau, ich finde auch, also das Ende ist insofern, das ist so klar wie der Eisberg in Titanic sozusagen, dass das kommt, das ist sozusagen der Eisberg der männlichen Herrschaft, der da immer noch sozusagen am Ende auf jeden Fall kommen wird und das weiß der Film auch die ganze Zeit. Und ist halt irgendwie sehr, oder mich begeistert, also unabhängig davon, dass er wirklich sehr tolle Bilder hat und irgendwie sehr toll fotografiert ist und eben in diesem sehr, in dieser sehr einfachen und klaren Erzählung halt irgendwie einfach bleibt und trotzdem eben beiläufig so über dieses Motiv des Malens und des Porträtierens eben darüber nachdenkt, einmal irgendwie feministisch gewendet, wer darf eigentlich Kunst machen, wer malt wen und wessen Bild wird irgendwie sozusagen sich angeeignet und was hat das sozusagen mit dem Bewegtbild auch zu tun oder mit dem sozusagen Eigentlichen und darüber hinaus eben dadurch auch irgendwie so ein Metakommentar vielleicht aufs Kino ist, ne? Also so dieses, das Kino, was natürlich immer, also sie malt, sie porträtierte dann ja mehrmals und je nachdem, in welchem Verhältnis sie stehen, sieht sozusagen dieses Gesicht anders aus. Und das natürlich funktioniert im Kino dann nochmal anders und darüber finde ich, also ohne jetzt klare Thesen zu haben, denkt dieser Film sehr, sehr schön nach.
Um das aufzugreifen, ich fand eine der spannendsten Stellen jene, wie der Orpheus und Eurydike Mythos noch einmal neu gelesen wird. Zur Erinnerung, also Orpheus geht in die Unterwelt, möchte die tote Geliebte heraufholen und das geht unter der Bedingung, dass er sich nicht umdreht, wenn sie hinter ihm hinauskommt. Und natürlich dreht er sich um, wie wir alle wissen, und Eurydike geht zurück in den Hades. Und Meistens wird es dann so gelesen, dass er aus Angst, dass sie nicht mehr da ist, sich umgedreht hat. Und hier wird nahegelegt, er dreht sich um, weil er eigentlich nicht will, dass sie mit rauskommt. Oder womöglich auch sagt, sie dreh dich um. Also die Idee, dass es ein gewisses Moment der Liebe nicht einholbar ist. Dass es sozusagen ein zweites Mal nicht mehr funktioniert. Das ist, also das sagt dann auch, weil die Malerin malt das dann auch nochmal so später. Und die Idee ist dann die, dass sozusagen der Orpheus nicht aus der Position des Liebenden spricht, sondern aus der des Künstlers. Also deswegen ist ihm die Erinnerung fast lieber als das geliebte Leben. Und das fand ich eine ganz schöne Interpretation und Wendung auch im Zusammenhang mit diesem Film. Und auch Entscheidung, gar nichts darauf anzulegen, dass man diese Liebe behält, weil es gibt einen Streit, da sagt die eine Frau, willst du, dass ich da bleibe oder dass ich versuche zu widerstehen? Und die andere sagt nein. Also insofern, finde ich, spiegelt sich das in dieser anderen Erzählung wieder.
Bei einer lesbischen Liebesgeschichte ist ja der Kannenreflex sofort an La Vita Zell zu denken und die Diskussion um den Male Gaze, den diesen Film womöglich geprägt hat. Philipp, gibt es da eine Korrespondenz, eine Verschiebung, die man hier festhalten muss?
es ist schon sehr schwierig, die zwei Filme so komplett irgendwie gegenzustellen, weil auch einfach die Ausbrüche da hier viel, viel so verhaltener sind, was ich meine, jetzt klar ist auch die Körperlichkeit der Figuren, die dann, wenn diese Liebe quasi auserkehrt wird, viel, wenn man so will, beiläufigere, alltäglichere als jetzt quasi. Es gibt keine groß ausgestellte Szene der körperlichen Liebe, sondern das sind halt so wirklich beiläufige Momente, wo halt klar sind quasi, das sind so zwei Körper, die irgendwie die Nähe zueinander suchen. So, das ist es. Das muss jetzt nicht in einem großen Schauakt nochmal auserkehrt werden. Was ich jetzt aber, ich will jetzt das nicht irgendwie als Kritik an dem, an dem Vida Adele, da muss ich mir diesen Film nochmal anschauen, um mir das quasi. Aber ich fand das tatsächlich in diesem Film sehr interessant und auch sehr schön gemacht. Was ich auch irgendwie toll fand, ist auch, dass es so, ich meine, es gibt irgendwie jetzt nicht diese großen Gefühlsausbrüche, es geht hier wirklich um so einzelne kurze Momente von so sehr großer Intensität, also so kleine Gesten oder auch, es geht ganz viel um ein Lächeln quasi, das quasi nicht einfach so, sag mal, leichtfertig geschenkt wird. Und auch der Film quasi hat dann ab und zu so große so ein Drift ins Romantische, so, also der Auftritt von Eloise quasi ist ein quasi an der Klippe mit Gischt und Wind, plötzlich wird so ihr Gesicht und ihr Blick enthüllt. Das fand ich alles sehr spannend. Und eben auch die Frage, dass eben diese Liebe irgendwie eben auch auf ihr Scheitern immer von Anfang an quasi mit in sich aufgenommen hat.
Ich glaube, im Verhältnis zu der Frage nach dem Male Gaze ist hier interessant, dass es immer auch um eine Infragestellung des Besitzens einer anderen Person geht. Also die Liebende darf nicht die Geliebte besitzen. Und das quasi in dem Moment, wo sie natürlich durch das Malen wird natürlich Eloise zum Objekt von Marianne, aber genau das ist das, was der Film, den ganzen Film über in Frage stellt. Und das kulminiert in so einem herausragenden Moment des Seins, das nicht einzufangen ist als Objekt im letzten Bild des Films.
Und da muss ich auch nochmal auf die Anfangsszene kommen, weil da steckt alles das schon eigentlich drin. Da sitzt sie ja, also die eigentliche Malerin, sitzt Modell für eine sozusagen Klasse von angehenden Porträtkünstlerinnen oder Malerinnen und wird sozusagen die ganze Zeit angeguckt. Man sieht erst nur die Blicke dieser Schülerinnen auf das Objekt. Gleichzeitig leitet sie aber an, wie man sozusagen zu malen hat. Also sie ist sozusagen gleichzeitig das Objekt, besitzt aber sozusagen oder weist an, wie dieses Objekt sozusagen zu porträtieren ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Bewegung, die dann der Film auch macht, was diese Ökonomie des Blickens angeht. Und eins will ich noch sagen, eine großartige Tonspur, also diesen ganzen Film, das passt zu dieser Lust an der großen Geste, aber auch irgendwie an der leisen großen Geste, dass irgendwie auch keine Filmmusik, sondern aber irgendwie dieses Knistern des Kamins, der Wind, die Wellen, das ist irgendwie, also das ist sozusagen die ganze Tonspur und das ist irgendwie alles sehr toll.
Also viele spekulieren jetzt schon darüber, ob es ein Palmenkandidat ist. Ich glaube, es ist für viele einer der Filme, die jetzt so herauskommt, als einer, an den man sich erinnern wird. Was Palmenspekulationen angeht, halten wir uns ja immer zurück. Also grundsätzlich, man kann davon ausgehen, die besten Filme gewinnen ja nicht. Insofern keine Sorge.
Gar nicht in Frage für eine Goldene Palme kommt der neue Film von Rebecca Zlotowski, die im Gegensatz zu Siamah einen bisschen schwierigen Stand im französischen Kino zu haben scheint. Siamah wurde hier schon wieder mit Sprechchören begrüßt. Es gab Standing Ovations schon vor Start des Films. Also sie ist ja ein Publikumsliebling, wie man es für Drehbuchautoren und Regisseurinnen selten kennt. Rebecca Zlotowski läuft in der Quinzaine des Réalisateurs, war mal auch in Instanta Regard und wurde jetzt halt quasi relegiert. Was steckt dahinter? Und mit was für einem Film wurde sie relegiert?
Naja, ich glaube nicht, dass sie relegiert wurde, sondern sie wurde vor allem relegiert mit dem Film davor, nämlich Planetarium, der in Cannes nicht lief und dann in Venedig außer Konkurrenz lief und der, glaube ich, auch so ein bisschen die Bewegung zeigt. Also sie hat angefangen in der Semaine de la Critique und hat es geschafft in den Instanta Regard, ja, also diese Aufstiege in der Festivallogik, die man natürlich auch in Frage stellen sollte. Sie hat aber vor allem ein Kino gemacht, das sich öffnet für eine Form von Vergnügen an Oberflächen und auf eine Art und Weise, also es geht viel um Sehnsucht, dass diese Oberflächlichkeit, um der es ihr auch in dem neuen Film geht, genauso wie in ihrem letzten, ich glaube, das ist etwas, womit im Kino sehr viel schwieriger umzugehen ist, jedenfalls in den dominanten Stimmen oder auch Festivalpositionen, die sich ja oft eben kommunizieren darüber, da muss etwas Wichtiges auch dran stattfinden und das auf eine möglichst legitime Form. Und ich glaube, in dem neuen Film Fille Facile gibt es dieses Arrangement auch wieder und es geht nämlich um eine Frau, das ist die Cousine der Protagonistin, die durch Herrichtungen ihres Körpers, aber auch durch die Art und Weise, wie sie vor allem Männern entgegentritt, sich anbietet, sich sexuell anbietet und kein Hehl daraus macht, käuflich zu sein. Käuflich im Sinne von, sie freut sich über die Einladung auf die Yacht und sie freut sich auf die teure Chanel-Tasche und die teuerste Uhr im Laden, in dem sie jetzt einkaufen darf, auf Kosten des Mannes. Wir haben die Perspektive, also der Film nimmt die Perspektive der beobachtenden Cousine ein, die total fasziniert ist. Also das ist so die erste Position. Natürlich guckt sie auch darauf ein bisschen eher so mit einem halb soziologischen Blick, aber ich glaube, das Wichtigste auch in der Konstellation des Films, die einnimmt zu der Protagonistin, ist tatsächlich eher so eine Emphase erst einmal, eine neugierige Emphase.
Der Film führt erstmal die Blicke auf die zwei Hauptfiguren. Aber nachher hat dann auch Rebecca Zlotowski gesagt, so, warum gucken wir eigentlich immer auf die Frauen? Was ist denn mit den Männern? Machen die nicht was Ähnliches? Bieten die nicht auch was an? Und es sind zwei reiche Kunsthändler, die halt eben diese Frauen auch so locken. Und das fügt sich hier so schön an, weil der Film in Cannes gedreht ist, in so eine Kulisse, die man schon kaum mehr wahrnimmt. Also es stechen die Frauen mit den aufgeblähten Lippen unter den überprallen Brüsten raus. Aber hier die Männer mit den Yachten, die hier auch eben so Schlange stehen quasi, werden unsichtbar. Und ich fand es sehr schön an dem Film, wie er halt eben so ganz langsam so den Blick so gewendet hat auf diese Männer, die dann auch eben mit einem Gestus der Raumnahme eigentlich überall auftreten. Und die Hauptfigur, oder jedenfalls die im Zentrum der Blicke steht, die betritt eben mit ihrer, oder versucht mit ihrer Art, mit einer hohen Stimme und auch irgendwie ganz subtilen Witzen, dann halt eben doch so ein bisschen sich in diesen Räumen zu behaupten.
Ja, genau. Also ich finde, einerseits macht der Film tatsächlich was sehr Riskantes, also auch diese Bilder des Reichtums, Bilder der Yacht, Bilder dieser Männer, die dann auch sozusagen ja auch inszeniert sind als begehrenswert. Das sieht man nicht sehr häufig, finde ich, in dieser Art von irgendwie Autorenkino. Und dann die großen Fragen, die er dabei beiläufig aufwirft, genau, das hast du jetzt eigentlich schon im Prinzip gesagt, aber das ist sozusagen, genau, also was heißt denn, es gibt am Ende eine Szene, wo der Protagonistin sozusagen gesagt wird, ich weiß, du hast deine Prinzipien, aber es geht ja sozusagen um, ich weiß nicht, wie es im Französischen ist, Valor, ob das auch so diese Doppelbedeutung von Value hat oder also sozusagen Wert oder Wertigkeit und genau, also warum wirft man sozusagen Oder was heißt es, jemandem vorzuwerfen, käuflich zu sein, wenn wir in einer käuflichen Welt leben, so, ne? In der genauso diese Männer eben käuflich sind, sozusagen.
Also der Film ist gleichzeitig auch diskursiv, ja, also gibt lauter Fährten auf, es gibt einen super Moment, wo sie nach einem Besuch in einer Villa durch eine Art Dschungelgarten laufen, voller Kunstwerke, und sie reden über Anarchie und inwiefern der Reiche der Anarchische sein kann, und deckt sich natürlich mit vielen Theorien darüber, dass eine anarchische Position oft aus einer aristokratischen Denke kommt, dass man in dem Moment, wo man Geld hat, es einem auch schnell egal sein kann. Und der Film ist tatsächlich gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Klassenfragen. Und ich finde, das ist ziemlich toll, wie sie immer wieder den Blick auch auf die Bediensteten und die Köche und die Hotelmitarbeiter und all die Leute, die quasi beobachten, aber im Hintergrund bleiben müssen, wie die sich verhalten zu diesen Protagonisten. Und das Tolle ist eben daran, dass es nicht, also die sind oft, gucken oft verurteilen, ja, aber diese Blicke echot der Film eben nicht durch eine einfache Verurteilung von dem Reichtum. Und gerade in diesem Spannungsverhältnis liegt, glaube ich, die Kraft des Films.
Und auch durch die, genau, also letztlich ist es natürlich trotzdem auch einfach ein Coming-of-Age-Film, weil er eben aus der Perspektive dieses Mädchens erzählt ist, was eben noch nicht sozusagen Eintritt gefunden hat in die Welt, einerseits der Sexualität, aber eben auch allgemein in die Welt der Käuflichkeit. Ne? Es geht los mit der Frage, was sozusagen, oder die Frage steht immer im Raum, was willst du werden? So, es geht immer um die Frage, ist sie noch Kind, ist sie nicht? Aber das nutzt der Film eben als Perspektive sozusagen, auch als unsere Perspektive auf die käufliche Welt, aus der sozusagen der Perspektive derjenigen, die noch nicht Teil davon ist. Also da passiert einfach sehr, sehr, sehr viel gleichzeitig, ohne dass da irgendwie bestimmte Thesen direkt mitgeliefert werden. Also ein sehr schöner Film.
Aber die These ist ja doch am Anfang formuliert, es gibt ein Zitat von Blaise Pascal, dass das Wichtigste im Leben wäre, einen Beruf, also eine Berufung, Profession zu finden. Und diese Perspektivierung, hier muss jemand seinen Platz im Leben finden, ist ja schon sehr starke und auch eine, die eben sich doch auf eben das Verdingen irgendwie bezieht. Aber diese, glaube ich, diese intellektuelle Vorgabe, das ist toll, weil die halt irgendwie mitschwingt und doch nicht dominiert. Also die Diskurse sind halt irgendwie da und sie werden geführt oder anhand von Figuren geführt, die überhaupt nicht intellektuell sind. Also es gibt wirklich keine, obwohl sich Slutowski aufs Romer bezieht, keine Diskussionen, die diese Thesen halt irgendwie selber thematisiert, sondern sie schwingen mit und sind halt eben auch irgendwie so eine Stimmung, eine Sommerflüchtigkeit, die halt irgendwie immer wieder so eine Stimmungsressource ist. Jetzt habe ich als Letzte geredet, jetzt beschließen wir das dann mal. Herzlichen Dank für die Runde und à bientôt.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.